Hallo auf den Wellen des Tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. Wer kennt ihn nicht? Den Maler Alfons Mucha, der zu den großen tschechischen Klassikern seiner Zunft gehört. Seine erfolgreiche Schaffensperiode liegt aber schon 100 und mehr Jahre zurück. Wie aber ist es um die gegenwärtige Malerei in Tschechien bestellt? Eine Antwort auf diese Frage geben wir Ihnen in unserem Kultursalon, in dem wir Ihnen heute einen talentierten, jungen Künstler vorstellen werden. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Sie haben wieder Konjunktur, Begriffe wie Finanzkrise, Wirtschaftskrise sowie Währungskrise oder Währungsrettung. Aber auch in der 75-jährigen Geschichte der Tschechoslowakei waren die Schicksale wiederholt mit dem Geldwesen verbunden. Im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte wollen wir aus wirtschaftshistorischer Sicht auf zwei Umbrüche zurückblicken. Die Währungsreform nach der tschechoslowakischen Staatsgründung im Oktober 1918 und die Sicherung der Finanzen vor Hitler-Deutschland ab dem März 1939. In beiden Fällen bewahrten die jeweiligen Finanzminister das Land vor Schlimmerem. Sie hören die Wiederholung unserer Sendereihe vom 10. Dezember 2011 von und mit Jitka Mladková.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Am 28. Oktober 1918 wurde die selbstständige Tschechoslowakei ausgerufen. Das bedeutete auch für Wirtschaft und Finanzen einen schwierigen Prozess der Abkoppelung vom alten Österreich. Erschwert wurde das Vorgehen durch einen Haufen weiterer Probleme wie der hohen Inflation oder der drückenden Kriegsanleihen. Michal Stelík ist Historiker an der Prager Karls-Universität.
Již 6. listopadu 1918 definuje otevřeným listem.
Schon am 6. November 1918 definiert der sozialistische Wirtschaftstheoretiker Josef Macek einige Grundprinzipien für die notwendige Trennung von der österreichischen Währung. Über die Wirtschaftsfragen soll seiner Auffassung nach ausschließlich mit den vier Entente-Mächten und eventuell auch mit neutralen Staaten verhandelt werden. Des Weiteren sollen von außen her keine Banknoten ohne den Deutsch-Österreich-Stempel ins Land kommen. In diesem Zusammenhang galt als besonders plausibel der Vorschlag, die auf tschechoslowakischem Staatsgebiet zirkulierenden Noten abzustempeln. Dies sollte unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden.
Ein sofortiger Umtausch der umlaufenden Noten gegen eine neue Währung war nämlich organisatorisch nicht durchführbar. Im ersten Schritt behalf man sich also damit, die Kronennoten abzustempeln, um sie von den Noten der anderen Staaten abzugrenzen. Die Tschechoslowakei führte die Währungstrennung als erster der Nachfolgestaaten der Habsburger Monarchie durch. Dies geschah in der Regie des erfahrenen Wirtschaftstheoretikers und Finanzministers Alois Raschin, der sich dabei auf ein Team von ebenso erfahrenen Finanzexperten, vor allem Bankdirektoren, stützen konnte. Alle trafen sich oft erst abends zu langen Verhandlungen in Raschins Büro. Michal Stelík.
Die Vorbereitung der Reform Nummer 1 verlief im neu gegründeten Staat nach strikten Regeln und wurde streng geheim gehalten. Im Februar 1919 wurde das tschechoslowakische Parlament praktisch vor beschlossene Sache gestellt. Raschin hatte entschieden, die in der ČSR im Umlauf befindliche Währung abstempeln zu lassen. Von den Vorschlägen lehnte das Parlament nur eines ab: 80% der bisher kursierenden Noten einzuziehen, wie es der Finanzminister verlangte. Gebilligt wurden nur 50%.
Die eigentliche Währungstrennung verlief dann folgendermaßen.
V noci na 26. února byli na základě.
In der Nacht auf den 26. Februar 1919 wurde die Staatsgrenze geschlossen. In den Finanzinstituten galt unbegrenzte Arbeitsbereitschaft und die Beamten wurden sogar unter Eid genommen. In rund 1500 Amtsstellen wurde die Hälfte der eingereichten Banknoten abgestempelt.
Konkret sah es so aus, dass die Hälfte des eingereichten Geldes mit Stempel zurückgegeben und die andere Hälfte wiederum gegen Quittung eingezogen wurde. Damit gelang es der Tschechoslowakei in der ersten Reformetappe bereits, sich von der hochinflationären und komplizierten österreichischen Währung abzukoppeln. Doch dieser Prozess war nicht ganz einwandfrei.
Das Abstempeln und das Einziehen der österreichischen Währung verlief sehr erfolgreich, vor allem auf dem Gebiet der böhmischen Länder, nicht so in der Slowakei. Dort gab es viele Beamte, die dem neuen tschechoslowakischen Staat nicht ganz loyal gegenüberstanden. Die Slowakei musste den eingeleiteten Prozess aber noch in der ersten Hälfte des Jahres 1919 vollenden. Finanzminister Rašín gab nicht nach und am 10. April desselben Jahres wurde die tschechoslowakische Währung gesetzlich verankert.
Unter den tschechoslowakischen Politikern wurde nun heiß diskutiert, wie die neue tschechoslowakische Währung heißen soll. Vorgeschlagen wurden zum Beispiel die Namen Lev, Löwe, Sokol, Falke oder Franken. Doch letztlich entschied man sich trotz der etwas negativen Wahrnehmung der österreichischen Krone für den Namen Krone, also tschechoslowakische Krone. Erst danach wurde der etappenweise Austausch der abgestempelten Banknoten gegen neue tschechoslowakische Kronenscheine eingeleitet. 1922 folgten dann auch die ersten eigenen Münzen. Die grafische Gestaltung der neuen Währung übernahm im Übrigen der international bekannte Maler Alfons Mucher. Trotz eigener Währung musste aber der junge tschechoslowakische Staat noch 7 Jahre auf die Entstehung einer klassischen Zentralbank warten. Ihre Kompetenzen behielt nämlich gezielt Finanzminister Rašín in seinen eigenen Händen. Im Finanzministerium ließ er das sogenannte Bankenamt einrichten, das unter seiner Aufsicht die Finanzpolitik des Staates betrieb. Michal Stehlík zieht eine positive Bilanz von Rašíns Politik.
Ihm ist, wie man sagt, ein kleines tschechoslowakisches Wirtschaftswunder gelungen. Die tschechoslowakische Währung und Wirtschaft entwickelten sich hervorragend im europäischen Vergleich. Erst die große Wirtschaftskrise Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre bereitete auch der Tschechoslowakei große Probleme. Alois Rašín lebte damals leider nicht mehr, weil er 1923 an den Folgen eines Attentats gestorben war. Herr Gouverneur, in die Hände der tschechoslowakischen Nationalbank übergebe ich unser kostbarstes Kleinod, die tschechoslowakische Krone, die das Symbol unserer Freiheit und Selbstständigkeit ist. Ich übergebe sie an die Verwaltung der autonomen Notenbank mit dem tief empfundenen Wunsch, unsere Währung wie ein Kind zu pflegen, mit Sorgfalt und Liebe so, dass keiner unserer Bürger besorgt sein muss und jeder die Sicherheit hat, dass ihr heutiger Wert auch noch morgen oder in Jahrzehnten Bestand haben wird.
So Finanzminister Karel Englisch am 21. März 1926 bei der konstituierenden Generalversammlung der tschechoslowakischen Nationalbank. Mit der Gründung der unabhängigen Zentralbank glaubte man allgemein, den Prozess der wirtschaftlichen Selbstständigkeit des jungen Staates abgeschlossen zu haben. Doch schon im kommenden Jahrzehnt wurde die Position der tschechoslowakischen Währung sowie die Unabhängigkeit der Zentralbank infolge des weltpolitischen Geschehens mehrfach stark erschüttert. Dass dies nicht zur Katastrophe ausartete, wird vor allem einem Mann beigemessen, Michal Stehlík.
Das Schicksal der tschechoslowakischen Währung wurde logischerweise stark durch die politischen Ereignisse am Ende der 1930er Jahre beeinflusst. Konkret durch die Expansionslust des Großdeutschen Reiches, das zunächst die sudetendeutschen Gebiete der Tschechoslowakei besetzte und anschließend auch in Prag einmarschierte und das sogenannte Protektorat Böhmen und Mähren errichtete. Der Name des Finanzministers Josef Kalfus ist heutzutage nur noch wenigen Menschen bekannt. Dabei handelt es sich um einen sehr bedeutenden Mann, dem in der Protektoratszeit eine ganze Reihe von Husarenstücken gelungen ist.
Mit diesen Husarenstücken konnte Kalfus die Wirtschaft des territorial geschrumpften Landes vor einem Zusammenbruch bewahren und das Protektorat vor einem drohenden Finanztransfer an Hitlerdeutschland retten. Noch in der Nacht auf den 15. März 1939, als die Wehrmacht in Prag einmarschierte, erbat sich Kalfus von den Mitgliedern des Regierungskabinetts, einige Finanz- und Wirtschaftsmaßnahmen durchzuführen.
Es ging unter anderem um die Übertragung des Eigentums der größten Staatsunternehmen, der Anglobank, der Škoda Maschinenbauwerke und der Waffenfabrik Zbrojovka in die Hände von Sparkassen, Versicherungsanstalten und Genossenschaften. Dieser Vorgang erwies sich als äußerst bedacht, denn nach dem 15. März 1939 erzwangen die Okkupanten den Verkauf der restlichen Staatsaktien zugunsten des Deutschen Reichs zum von ihnen angeordneten ungünstigen Kurs der Krone zur Reichsmark 10:1. Marke ke koruně
1:10. Dank der Strategie von Josef Kalfus blieb ein Großteil des einstigen tschechoslowakischen Vermögens im Protektorat. Stehlík findet daher für den damaligen Finanzminister der Protektoratsregierung nur positive Worte.
Minister Kalfus byl český vlastenec, který se snažil i z tohoto
Minister Kalfus war ein tschechischer Patriot, der als Minister der bei den Tschechen verhassten Protektoratsregierung bemüht war, die tschechische Wirtschaft gesund zu halten. Und dies auch trotz des zunehmenden Drucks von Seiten der deutschen Verwaltung, insbesondere nach dem Amtsantritt des stellvertretenden Reichsprotektors Reinhard Heydrich in Prag.
Aber nicht nur das. Kalfus gelang es auch kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, einige Finanzoperationen durchzuführen, durch die fast 1 Milliarde Kronen für die Nachkriegs-Tschechoslowakei gerettet werden konnten. Außerdem machte er sich darum verdient, dass Familien, deren Angehörige von der Gestapo verhaftet wurden, Gelder aus dem Staatsfonds bezogen. Nach 1945 wurde er trotzdem verhaftet und mit den anderen Ministern der Protektoratsregierungen vor Gericht gestellt. Aus heutiger Sicht kaum zu fassen, wie Historiker Stehlík findet.
Er war eine Persönlichkeit, die sich in äußerst schweren Zeiten um die Erhaltung der tschechoslowakischen Währung verdient gemacht hat. Ähnlich wie an Alois Rašín sollte auch an Josef Kalfus erinnert werden.
A měla by být připomenuta velmi podobně jako například Alois Rašín.
Kalfus wurde letztlich immerhin straffrei entlassen. Vor dem Gericht konnte er unter anderem auch seine Beziehungen zu in- und ausländischen Widerstandskämpfern nachweisen. Josef Kalfus starb 1956.
Soweit also unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. In der vergangenen Woche haben wir uns in unserem Sprachkurs aufgrund eines aktuellen Feiertages mit dem böhmischen Prediger und Reformator Jan Hus befasst. Dadurch rückte das internationale Filmfestival in Karlsbad, dem wir uns bereits vor 14 Tagen zugewandt hatten, etwas in den Hintergrund. Deshalb hat Markéta Kachlíková in der heutigen Lektion des Sprachkurses noch einmal einen gebündelten Vokabelfundus zum Thema Filme und Filmemacher für Sie zusammengestellt. Mit Markéta im Studio liest Martina Schneibergová. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Am vergangenen Wochenende ging das 47. Filmfestival in Karlsbad mit der feierlichen Preisübergabe zu Ende. Im heutigen Sprachkurs blicken wir auf dieses Ereignis zurück und schauen uns das Filmgewerbe einmal näher an. Die Filme werden von Filmeleuten gemacht. Sowohl im Deutschen als auch im Tschechischen sagt man in Anspielung auf die Bewegung der Kamera, der Film wird gedreht.
Točit film.
Grundlage eines Films bildet das Drehbuch.
Szenář.
Das von einem Drehbuchautor.
Szenarista.
Geschrieben wurde. Die Entscheidungen bei Dreharbeiten.
Natáčení.
Trifft der Regisseur.
Regisseur.
Die Filmrollen.
Filmové role.
Werden von Schauspielerinnen.
Herečky.
Und Schauspielern.
Herci.
Verkörpert. Diese werden durch Amateure ergänzt, die als Komparsen,
Komparsiste,
in großen Massenszenen auftreten. Das wichtigste Instrument bei Dreharbeiten ist eine Kamera.
Kamera.
Die ein Kameramann,
Kameramann,
bedient. Der Film besteht aus einzelnen Aufnahmen,
Záběry,
Bildern,
Obrazy
und Sequenzen,
Sequenze.
Die ein Cutter,
Strihač,
durch entsprechenden Schnitt,
Strich,
in die richtige Reihenfolge bringt. Eine wichtige Aufgabe hat weiter der Filmproduzent,
Produzent,
der dafür sorgt, dass der Streifen in die Kinos kommt. Die ersten Filme waren schwarz-weiß,
Tschernobyli,
und stumm,
Němi.
Heute sind die Filme natürlich farbig,
Barevný,
und es wird darin gesprochen. Handelt es sich um einen fremdsprachigen Streifen, muss man ihn zunächst übersetzen und synchronisieren lassen. Im Tschechischen spricht man in Anlehnung auf das Englische vom
Dubbing
und einem
Dubovaný Film.
Oder man zeigt den Film in seiner Originalfassung mit Untertiteln.
Film v původním znění s titulky.
Gute Unterhaltung und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute, der sich mit den Filmemachern und ihrem Schaffen auseinandersetzte. Wir bleiben noch etwas im kulturellen Bereich, wechseln aber nun das Genre. Mucha, Kupka, Čapek. Alles bekannte klassische tschechische Maler. Nun zeigt eine Ausstellung in der Prager Chemistry-Galerie einen talentierten und jungen tschechischen Künstler, Tomáš Němec. Marco Zimmermann hat die Galerie besucht. Sie hören eine neue Ausgabe aus unserer Sendereihe Kultursalon.
Tomáš Němec gehört zu den markantesten und talentiertesten jungen Malern Tschechiens. Nun sind seine Bilder in der Chemistry Gallery in Prag zu sehen. Petr Hájek ist Kurator der Ausstellung und Direktor der Galerie.
Tomáš ist einer der besten und am meisten geschätzten jungen tschechischen Maler. Er hat die Prager Akademie der Bildenden Künste absolviert. Er ist noch sehr jung, erst 26 Jahre alt, aber auch die älteren tschechischen Maler und Kunstkritiker schätzen ihn bereits sehr. Meiner Meinung nach ist Tomáš einer der aufgehenden Sterne der tschechischen Malerszene.
Tomáš je taková nastupující hvězda české výtvarné scény.
Tomáš Němec wird 1986 in Polička geboren, einem Ort an der Grenze zwischen Mähren und Böhmen. Gemäß dieser geografischen Zwischenlage wählt er später auch seine Studienorte. Er beginnt seine Ausbildung an der Mittelschule für Kunst und Handwerk in Brno und geht 2005 für das Studium an die Akademie für Bildende Künste nach Prag. In der Chemistry Gallery hat er bereits im vergangenen Jahr ausgestellt. Die damalige Ausstellung hieß Tisch eines Jungen. Nun hat er die Ausbildung beendet und möchte das auch zeigen. Seine neueste Ausstellung heißt Slavnost, auf Deutsch Feier. Hájek verrät, wie es zu diesem Namen gekommen ist.
Wir sind samozřejmě
Wir haben natürlich lange über einen Titel nachgedacht. Slavnost kam dann von Tomáš. Ich war mir zunächst nicht sicher, aber dann fand ich, dass es doch ein ganz gelungener Titel ist. Und das aus zwei Gründen. Der erste ist, Tomáš und ich kennen uns und wir sind im Laufe der Zeit Freunde geworden. Zu mehreren Anlässen in der letzten Zeit haben wir ordentlich gefeiert. Und letztlich finden sich auch auf Tomáš Bildern viele Szenen aus Clubs oder von Partys. Der zweite Grund ist, dass es mir wie ein schöner symbolischer Ausdruck für seine gelungenen Bilder vorkam. Wenn ein Werk gelungen ist, dann ist es ein Fest. Daher denke ich, es ist ein gelungener Titel für die Ausstellung.
Die Motive sind dem Alltag entnommen. Sie wirken farbenfroh und modern. Niemetz malt mit Öl auf Leinwand und nutzt auch keine extravagante oder auffällige Maltechnik. Im vergangenen Jahr waren seine Werke bereits in Salzburg zu sehen, in der Galerie Hangar 7. Dort konnte er sich gemeinsam mit anderen jungen Malern aus Tschechien präsentieren, wie zum Beispiel Michal Pechoček, Jakub Spaniel oder Josef Bolf. Die Bilder der neuen aktuellen Ausstellung waren damals aber noch nicht zu sehen. Tomáš Niemetz erklärt, warum.
Sie sind eigentlich aus dem Sommer vergangenen Jahres, vom Ende des Studiums. Es sind neue Bilder, die noch nirgendwo bisher ausgestellt wurden, weil wir bereits im Voraus mit dieser Ausstellung gerechnet haben. Das war angenehm, weil ich an ihnen fast 9 Monate arbeiten konnte. Das war fast so ähnlich wie meine Vorbereitung auf die Abschlussarbeit.
Wie der Künstler erzählt, geht die Komposition der Ausstellung auf ihn selbst zurück.
Ich habe die Bilder im Voraus selbst ausgewählt und niemandem davon erzählt. Dann habe ich dies mit Daniel Pitin und Michal Pechoček besprochen. Sie haben meine Auswahl dann bekräftigt, auch gemeinsam mit dem Kurator Petr Hájek.
Pitín und Pechorek sind ebenfalls Absolventen der Prager Akademie der Bildenden Künste. Beide unterstützen ihren jüngeren Kollegen Niemetz bei seinen Ausstellungen, wie Kurator Hájek bestätigt.
Kurator dieser Ausstellung bin natürlich ich, aber wir haben uns sehr intensiv von Michal Pechoček und Daniel Pitín beraten lassen und am Ende die Ausstellung zusammen mit Pechoček gemacht. Wir wollten vor allem den starken Fortschritt im Schaffen von Tomáš ein Jahr nach dem Ende seines Studiums zeigen.
Niemetz malt sowohl auf kleinen als auch auf großen Leinwänden, wobei er auf den kleinen Bildern oftmals Ausschnitte der großformatigen Werke präsentiert. Auffällig ist dies zum Beispiel bei einem seiner Stillleben. Auf einem Stuhl stehen ein kleiner Espressokocher und eine Tasse. Beide Gegenstände finden sich dann einzeln auf 2x30 cm großen Bildern wieder, mit gleichen Farben, aber leicht verschobener Perspektive. Fragt man den Künstler nach seiner Inspiration, gibt er eine erstaunliche Antwort.
Ein Mensch beschäftigt sich sein ganzes Leben lang mit einem Thema. Oder es ist in ihm etwas aus der Kindheit. Ich mag halt Edith Piaf, ihre Lieder und ihre Inhalte, ihre persönliche Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass in meinen Bildern immer wieder Edith ist, auch wenn dort nur eine Blume oder ein Stillleben zu sehen sind. Wenn wir es oberflächlich betrachten wollen, dann klingt ihr Motiv in diesen neuen Bildern nach.
Kurator Hájek versucht, den Stil von Niemetz zu beschreiben.
Tomáš richtet seinen Stil auf 3 Bereiche aus. Einmal Stillleben, der zweite Bereich sind Porträts, der dritte Bereich sind expressive und erzählende Bilder, wie zum Beispiel das Bild vom Petřín oder die Landschaft mit kahlen Bäumen. Tomáš ist ein Romantiker und seine Sachen sind sehr romantisch. Seine letzten Arbeiten haben einen sehr starken Symbolismus, der sich besonders in diesen expressiven und narrativen Landschaften ausdrückt.
Hájek ist aber vor allem von Niemetz kleinen Bildern begeistert. Eines ist sein besonderer Favorit.
Mir se hrozně líbí třeba tyhle ty jahody.
Mir gefallen sehr die Erdbeeren. Das ist ein kleines Bild von 20 auf 30 Zentimetern. Dabei sieht es aus wie eines dieser klassischen Bilder, die irgendwo bei einer Auktion für furchtbar viel Geld zu ersteigern sind.
Das Bild Erdbeeren ist tatsächlich ein eher klassisches Werk. Ein Stillleben, das vor allem durch seine starke rote Farbe vor einem eher blass gehaltenen Hintergrund auf der sehr kleinen Leinwand auffällt. Hayek erklärt, was bei einer Ausstellung sehr schwer ist, vor allem wenn man mit dem Künstler befreundet ist.
Es gibt da zwei verschiedene Sichten. Einmal betrachte ich Tomáš Sachen als Galerist. Der möchte natürlich so viele Bilder wie möglich verkaufen. Andererseits schaue ich mir Tomáš Sachen als Kurator an, als Mensch, der die Werke verständlich machen möchte. Beide Sichten muss man abwägen. Der Galerist sollte so ausstellen, dass er darauf abzielt zu verkaufen. Der Kurator darf da etwas sophistischer sein.
Bisher ist der Erfolg von Niemetz umwerfend. Er ist mit seinen 26 Jahren schon international bekannt und es reiht sich eine Ausstellung an die nächste. In der kommenden Woche werden seine Bilder im Tschechischen Haus in Brüssel zu sehen sein. Er hat bereits in Salzburg, Leipzig und Utrecht ausgestellt, ganz zu schweigen von zahlreichen Galerien in ganz Tschechien.
Die Bilder von Tomáš Němec sind seit dem 26. Juni in der Chemistre-Galerie zu sehen. Sie befindet sich im Prager Stadtteil Holešovice und ist Mittwoch bis Freitag von 12 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 14. Juli 2012. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.